Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 22. Juni. Heute sprechen wir über direkte Aktionen in einer ungerechten Welt.
Letztlich muss sich Hamburg im Klaren sein, wer sich so ein Großevent wie ein kritisches Event wie den G20-Gipfel mitten in die Innenstadt nach Hamburg einlädt, der muss auch mit Protest rechnen und der muss auch Protest zulassen, weil das ein wichtiges Gut ist.
Erfolgreicher Widerstand gegen Demonstrations- und Versammlungsverbote. Das offizielle Hamburg rüstet sich für den G20-Gipfel und die KritikerInnen auch. Dann sprechen wir über die Hintergründe zum Gipfel. Warum gibt es ihn und weshalb reisen Tausende nach Hamburg, um zu demonstrieren? Und?
Anstatt die Faust im Sack zu machen und sich zu empören, ist es, denke ich, besser, die Energie einzusetzen, um was zu bewirken, halt auf privater Basis, halt im kleinen Rahmen. Aber es ist unheimlich befriedigend, etwas tun zu können, etwas anzupacken. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir von unseren vielen Helfern und Helferinnen kriegen, die uns Essen bringen, die uns Kleider bringen, die uns Geld bringen.
Spiel und Spaß statt Faust im Sack. Ein Jazz-Turnier für einen guten Zweck. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Michael Spahr. Trotz fehlenden Subventionen wird die Schützenmatte auch diesen Sommer belebt.
Genau, die Schützenmatte wird auch diesen Sommer autofrei. Das heißt, von Juli bis September wird der Parkplatz aufgehoben und wird der Ort in der Berner Innenstadt wiederum zu einem großen Spielfeld der Künste und Gastronomie. Heute Morgen hat die Stadt Bern mitgeteilt, dass sie sich mit dem Neustadt-Lab einigen konnte. Wie schon beschlossen, erhält das Neustadt-Lab zwar keine städtischen Subventionen, dafür erlässt die Stadt Bern Gebühren und bietet administrative Hilfe an. Somit bleibt, wie schon in den letzten beiden Jahren, das Neustadt-Lab verantwortlich für die Belebung der Schützenmatte. Schon länger plant die Stadt, die Nutzung der Schützenmatte definitiv zu ändern. Im Moment sind noch Beschwerden hängig, ob der Parkplatz tatsächlich vollständig aufgehoben werden darf. Im Forsthaus soll kein Bürogebäude entstehen. Zu teuer sei das Vorhaben, teilt die Stadt Bern heute mit. Priorität habe die Sanierung der Volksschulen. Ein Neubau, um gewisse Verwaltungsbereiche zusammenzuführen, hätte über 100 Millionen Franken gekostet. Was gebaut wird im Forsthaus neben der schon bestehenden Kehrichtverbrennungsanlage und der Berufsfeuerwehr, ist ein neuer Werkhof für die Betriebe Bau, Kanalnetz und Garage des städtischen Tiefbauamts. Dieser kostet zwar auch mehrere Dutzend Millionen Franken, soll aber längerfristig Einsparungen bringen, weil die Synergien der Betriebe besser genutzt werden können. Der Kulturfabrik Lies Kufa droht das aus. Nächsten Montag entscheidet das Gemeindeparlament von Lies, ob die jährliche Subvention um 80.000 Franken erhöht wird. Falls das Parlament Nein sagt, ist die Kufa bald nicht mehr liquid. Laut der Berner Zeitung müsste die Kufa in 2 Monaten geschlossen werden. Laut der New York Times hat die mexikanische Regierung eine sogenannte Spyware benutzt, um Medienschaffende, Menschenrechtsanwältinnen und Antikorruptionsaktivisten auszuspionieren. Die Schadsoftware wurde Mexiko alleine dafür verkauft, um Terroristinnen und Kriminelle abzuhorchen. Die Software erlaubt den Behörden, in Mobiltelefone einzudringen, Mails zu lesen, Anrufe abzuhören und vieles mehr. Die Waldbrandgefahr in den Wäldern in und um die Stadt Bern ist enorm gestiegen. Die Burgergemeinde, der praktisch alle Berner Wälder gehören, fordert deshalb die Bevölkerung auf Feuer zu verzichten. Auch bei offiziellen Feuerstellen sei es im Moment wegen der Trockenheit zu gefährlich, um ein Feuer zu entfachen. Und das bringt uns zu den Wetterprognosen. In den nächsten Tagen viel Sonne, viel Hitze bei Temperaturen über 30 Grad. Erst am Sonntag regnet es voraussichtlich. Jederzeit sind kurze Wärmegewitter möglich.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Trump, Erdogan, Putin, alle werden sie dort sein am G20-Gipfel anfangs Juli in Hamburg. Während die Staats- und Regierungschefs der 20 mächtigsten Industrienationen hinter verschlossenen Türen verhandeln, versuchen die Behörden, sämtliche Kritik am G20-Gipfel aus dem Stadtzentrum zu verbannen. Hamburg verwandelt sich in einen Hochsicherheitstrakt. Die Grundrechte werden massiv eingeschränkt, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit komplett ausgehebelt. Das wollen die G20-KritikerInnen nicht hinnehmen und haben mehrere Klagen eingereicht. Mit Erfolg. Wilma Rall berichtet.
36 Quadratkilometer, eine Fläche so groß wie der Kanton Basel-Stadt, mitten in Hamburg, hat die Polizei zur Demo-Verbotszone erklärt. Während dem Gipfel dürfen dort weder Kundgebungen noch Protestcamps noch irgendwelche anderen Veranstaltungen stattfinden. Wie eine sogenannte Allgemeinverfügung will die Hamburger Polizei die Innenstadt am 7. und 8. Juli komplett abriegeln.
Soweit diese Allgemeinverfügung sagt, sind eigentlich jegliche Versammlungen innerhalb diesen zwei Tagen verboten. Und eine Versammlung gilt bereits ab zwei Personen mit irgendeiner politischen Aussage. Das heißt, sobald sich Nachbarinnen mit einem Schild auf die Straße stellen, gilt dies als illegale Versammlung und ist dann nach dieser Allgemeinverfügung mit polizeilichen Maßnahmen aufzulösen.
Matthias Kullmann engagiert sich im Verein Gängeviertel e.V. Das Gängeviertel ist ein Überbleibsel einer alten ArbeiterInnensiedlung, bekannt für seine sehr engen Gassen. Dort plant der Verein verschiedenste Veranstaltungen gegen den G20-Gipfel bereits ab dem 30. Juni. Weil aber auch das Gängeviertel in der gesperrten Zone liegt, haben die Behörden diese Aktivitäten massiv eingeschränkt. Dagegen hat der Verein Gängeviertel e.V. Klage eingereicht.
In unserer Klage gehen wir gegen diese Allgemeinverfügung vor. Es war nämlich so, dass wir eine Kundgebung angemeldet haben unter dem Tenor Solidarische Oase Gängeviertel. Diese wurde dann verboten. Und die Begründung, mit der die verboten wurde, ist zu einem, dass unsere Kundgebungen, unsere Veranstaltungen Protokollstrecken und Transportstrecken für Staatsgäste behindern würde. Was aber ziemlich absurd ist, wenn man sich die Begebenheiten hier vor Ort mal anschaut. Unsere Kundgebung findet in der Passage statt, wo es schon anstrengend ist, mit dem Fahrrad durchzufahren. Und zum anderen wurde behauptet, dass von unserer Veranstaltung aus Blockaden ausgehen würden. Das finden wir wirklich an den Haaren herbeigezogen, weil weder wir noch irgendwelche anderen Leute rufen dazu auf, vom Gängeviertel aus den G20-Gipfel zu blockieren.
Und genau so sah das auch das Hamburger Verwaltungsgericht. Gestern hat es der Klage stattgegeben, die Protestveranstaltungen im Gängeviertel können also stattfinden. Einen positiven Bescheid erhielt gestern auch das No G20 Protestcamp im Altona Park, das ebenfalls in dieser Zone liegt. Auch hier sprach sich das Hamburger Verwaltungsgericht für das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit aus. Trotzdem, die Stimmung in Hamburg ist angespannt. Vor allem, weil sowohl Behörden und Polizei als auch viele Medien seit Wochen versuchen, sämtliche Protestierende als gewaltbereite Chaoten darzustellen, die Hamburg in Schutt und Asche legen wollen.
Da war auch die Rede davon, dass Staatskonvois nicht anhalten werden bei friedlichen Sitzblockaden und so dann auch den Tod von Menschen in Kauf nehmen. Und zum Beispiel unsere Kundgebung wurde in der letzten Ausgabe vom Spiegelmagazin als kritische Zone bezeichnet, ohne dass dem irgendwas zugrunde liegt. Und ich finde solche Stimmungsmache äußerst bedenklich, weil damit Protest verboten wird und kriminalisiert wird. Und letztlich muss sich Hamburg im Klaren sein, wer sich so ein Großevent wie ein kritisches Event wie den G20-Gipfel mitten in die Innenstadt nach Hamburg einlädt, der muss auch mit Protest rechnen und der muss auch Protest zulassen, weil das ein wichtiges Gut ist.
Hamburger Behörden und Polizei aber plagen derzeit andere Sorgen. Anfangs Juli müssen sie den roten Teppich auslegen für 21 teils höchst umstrittene Staats- und Regierungschefs und über 6000 hochrangige Delegierte im Rahmen eines höchst umstrittenen Gipfels mitten in einer Großstadt. Wahrlich eine Herkulesaufgabe. Entsprechende Norm ist das Sicherheitsdispositiv. Laut Spiegel umfasst es die erwähnte 38 Quadratkilometer große Sperrzone, rund 15.000 PolizistInnen im Einsatz, ausgerüstet mit Schlagstock, Reizgas und Schusswaffe, einen Wasserwerfer, der nur von 5 Personen gleichzeitig bedient werden kann, Boote, Hubschrauber und, wie gestern bekannt wurde, auch ein spezielles G20-Gefängnis mit über 400 Plätzen für Schnellverfahren gegen Demonstrierende. Das aber sei nur die eine Seite von dem, was die Menschen während dem G20-Gipfel in Hamburg erwarte, betont Matthias Kullmann vom Verein Gängeviertel e.V.
Ich kann nur sagen, dass wir diesem offiziellen Hamburg, was sich den Gipfel und damit eine wirklich krasse Sicherheitsstruktur einlädt, dass Hamburg auch ein anderes Hamburg hat, nämlich ein widerständiges und ein wirklich gastfreundliches und kritisches Hamburg. Und dass es hier viele gewachsene Strukturen gibt, die alle Leute willkommen heißen. Und ich glaube nicht, dass sich Protest so einschüchtern lassen kann, dass das für Leute ein großes Risiko werden kann.
Matthias Kullmann vom Verein Gängeviertel e.V. Mehr zu den Aktivitäten des Vereins gibt's im Netz unter das-gängeviertel.info. Links zu weiteren Plattformen, Aktionen und Veranstaltungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg vom 7. und 8. Juli gibt's online bei uns unter info.rabe.ch. Auch in der Stadt Bern ist es nicht immer einfach, Bewilligungen für Kundgebungen zu erhalten. Berichte aus der linken Szene häufen sich von abgelehnten Gesuchen, schwierigen Verhandlungen und immensen Auflagen seitens der Stadtberner Behörden. Zuletzt Anfangswoche von der Menschenrechtsgruppe Bleiberecht Bern. Mehr dazu morgen im Rabe Info.
Wir haben keinen Bock mehr, gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall, nicht nur da oben, ganz egal, wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden, sondern gehört zerstörtes Gift. Wenn neoliberal zu sein, als Menschen auszuschließen oder andere zu bezahlen, sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten meinen, dass sich die Welt verhandeln lässt, nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes. Wütend in Hamburg, ausrasten tut gut. Radikal und selbstbestimmt, Gründe gibt's genug. Wütend in Hamburg, aus Gründen, Kapitalismus überwinden! Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern. Ein System, das nur nach Wachstum fragt, ist gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum Beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand, der da spricht, darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht. Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017. Wütend in Hamburg, ausrasten tut gut. Radikal und selbstbestimmt, Gründe gibt's genug. Wütend in Hamburg. Aus Gründen, Kapitalismus überwinden!
Wir handeln zu wenig, aber denken widerständig. Wir basteln eine Bewegung, radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rapp ich gegen den Verfassungsschutz,
ich häng noch hinterher.
Erstmal nach Hamburg, wie wär's mit dem Vorschlag Hammer?
Ein paar Kosten vorm Anschlag, ich find den Vorschlag Hammer.
Alles roch nach Aufstand,
als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis, gegen die Police!
Los, geh!
Fahrengebiete, macht dem Namen alle Ehre, Gefahrengebiete.
Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen genossen.
Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich der neuen Wegen. Das ist das Ergebnis, das ist neoliberal.
Willst du ein Delfinbrötchen?
Neoliberal.
Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen, wir sind Gegenstände. Ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände.
Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr, wenn ihr den Mund aufmacht, dass ich euch trau am Arsch? Wir werden nerven, springen, schreien, schmeißen, helfen, singen, dreist sein, Messe halten, brennen, rote Zone, sucht Stein, kämpfen, rennen, durchbrechen, uns trennen, wieder verein!
Wütend in Hamburg, ausrasten tut gut. Radikal und selbstbestimmt, Gründe gibt's genug. Wütend in Hamburg, ausgründen, Kapitalismus überwinden.
Rabe Info.
Wir haben es soeben gehört, die Stadt Hamburg verwandelt sich im Moment in eine Festung, weil in gut zwei Wochen der G20-Gipfel stattfindet. Was steckt hinter diesem G20-Gipfel? Warum wird überhaupt dagegen protestiert? Michael Spahr, du hast dich mit den Hintergründen befasst. Erklär uns doch zuerst einmal, was hinter dem Namen G20 steckt.
Die Abkürzung steht für die Gruppe der 20, damit gemeint sind die 20 größten Industrie- und Schwellenländer. Und da fängt das Problem eigentlich schon an. Genau genommen sind es nicht 20 Länder, sondern nur 19 einzelne Staaten. Mitglied Nummer 20 ist nämlich die EU. Und die repräsentiert dann wiederum 28 Staaten oder 24, wenn wir Deutschland, Frankreich, Italien und Britannien abziehen, die schon als Einzelländer bei den G20 sind. Was auch verwirrt, ist die Auswahl, denn streng genommen sind es nicht die 20 finanzstärksten Länder, weil die Schweiz nicht zu den G20 gehört, obwohl sie eines der absolut gesehen 20 wirtschaftskräftigsten Länder der Erde ist. Beim Bruttoinlandprodukt zum Beispiel läge die Schweiz vor dem G20-Land Saudi-Arabien.
Das ist tatsächlich verwirrend. Warum gehört die Schweiz denn nicht zu diesem exklusiven Kreis?
Möglicherweise hat das mit dem Grund der Entstehung der G20 im Jahr 2008 zu tun, damals als die Finanzkrise begann. Schon zuvor trafen sich regelmäßig 20 Finanzminister und Notenbankerinnen auf globalen Gipfeln. Ab 2008 kamen dann die Staatschefs dazu. Dann wurde es eben zum G20-Gipfel. Es ging darum, auf höchster Ebene die globale Finanzkrise in den Griff zu kriegen. Die Schweiz ist zwar einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt, aber sie ist ebenfalls ein Steuerparadies und pflegte damals vor einem Jahrzehnt noch das Bankgeheimnis. Möglich, dass das für die Nicht-Einladung den Ausschlag gab. Also, dass die Schweiz eher als Teil des Problems betrachtet wurde, statt als jemand, der bei der Lösung der Krise mithelfen kann. Bewiesen ist das nicht. Möglicherweise ist es auch deshalb so, dass die Schweiz einfach außenpolitisch zu wenig Gewicht hat. Sicher ist, wer zu den G20 gehört, war ein politischer Entscheid und nicht ein wirtschaftlicher. Immerhin ist die Schweiz immer wieder als Gast bei der G20 dabei, in Hamburg allerdings ist sie nicht offizieller Gast.
Mit dabei sind Donald Trump, Wladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan und Theresa May. Ja, eine Ansammlung von Staatschefs, die geradezu nach Massenprotesten schreien. Aber schon früher gab es Protestkundgebungen, als die Gruppe der Regierungschefs noch weniger das Bild eines Gruselkabinetts ablieferten. Warum?
Vereinfacht gesagt richteten sich die Proteste immer gegen die neoliberale Agenda des Treffens. Wie gesagt, wurde die G20 gegründet, um die Krise der globalen Finanzwirtschaft zu lösen. Und diese Krisenrezepte orientierten sich am typischen neoliberalen Muster. Staatsbetriebe privatisieren, Zwang zum Schuldenabbau bei den Staatshaushalten durch Sparmaßnahmen, auch bekannt als Austeritätspolitik, und die Deregulierung der Wirtschaft sowie den Abbau von Zöllen. die Rezepte, die, das wissen wir heute, vielerorts überhaupt nicht geholfen haben. Bestes Beispiel Griechenland, das dazu gezwungen wurde, lukrative Staatsbetriebe abzustoßen und heute im Teufelskreis der Schuldenspirale stecken geblieben ist. Mit Sparmaßnahmen, Sparmaßnahmen, Sparmaßnahmen jedes Jahr. Zwar wurden viele der neoliberalen Beschlüsse nicht an den G20-Gipfeln gefällt, aber sie sind zu einem Symbol dieser Politik geworden, diese Gipfel.
Nicht das einzige Symbol, auch die G7-Gipfel, zu denen nur die absolut Reichsten eingeladen werden, oder das Weltwirtschaftsforum WEF oder die WTO-Treffen führten ja zu großen Protestbewegungen.
Stimmt, es gab auch immer wieder Proteste bei EU-Gipfeltreffen oder bei den Weltsicherheitskonferenzen in München. Und da können wir schon sagen, da existiert ein großer Zusammenhang. Als 1999 die WTO-Konferenz in Seattle stattfand, also die Konferenz der Welthandelsorganisation, wurde quasi der Startschuss gesetzt für eine weltweite globalisierungskritische Bewegung. Daraus entstanden diverse Organisationen, die sich bis heute für ein weltweit gerechteres Wirtschaftssystem einsetzen. Gewisse Organisationen sind heute sogar in der Mitte der Politik angekommen und werden von den Entscheidungsträgern und Trägerinnen inzwischen ernst genommen. Gut möglich also, dass auch aus der jetzt ziemlich massiven Protestbewegung und Mobilisierung in Hamburg wieder etwas Neues entspringen kann. Der Vergleich mit Seattle ist auch deshalb interessant, weil nämlich auch damals die Konferenz mitten in einer westlich-demokratischen Stadt stattfand. Häufig treffen sich die Länder an abgelegenen Orten oder in Ländern, wo die Repression gegen Oppositionelle sowieso äußerst groß ist und Proteste kaum möglich sind. Wir dürfen also definitiv gespannt sein, was Hamburg hervorbringen wird. Nicht nur auf der Seite der Mächtigen.
Rabe Info.
Noch immer geistert der Begriff Flüchtlingskrise durch die Medien. Ein unglücklicher Begriff, impliziert er doch, dass die Menschen auf der Flucht das Problem sind, dass sie es sind, welche Europa in eine Krise stürzen. Das eigentliche Problem aber sind einerseits die Kriege und die fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven, welche die Menschen zur Flucht zwingen, andererseits die reichen westlichen Staaten, welche ihre humanitären Aufgaben vergessen und die Geflüchteten im Stich lassen. Immerhin gibt es private Initiativen, die versuchen, das Leid der Geflüchteten ein wenig zu lindern. Überall in Europa engagieren sich Menschen, sammeln Kleider für Geflüchtete, richten Häuser her als Obdach oder versuchen, die Gestrandeten mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Auch in Bern gibt es mehrere solche Initiativen. Eine davon heißt Hilfspaket. Übermorgen Samstag lädt sie zum Charity-Jazz-Turnier im Café des ehemaligen Zieglerspitals ein. Michael Spahr fragte bei Anna Radwila von Hilfspaket nach, was ist ein Charity-Jazz-Turnier?
Also das funktioniert so, dass die Leute kommen, sich registrieren, am besten haben sie sich vorher angemeldet. Dann wird gespielt, 4 Runden. Es gibt dann ein Nachtessen und eine Finalrunde. Die 4 letzten dürfen nochmal spielen. Und ja, man darf auch sonst spielen, wenn man nicht am Turnier teilnehmen will, sondern einfach ein bisschen mit den Karten spielen oder auch im Garten. Es ist im Garten des Zieglerspitals, des ehemaligen, wo wir im Treff sein können und dort auch planschen, wenn das Wetter es zulässt.
Es geht ja darum, bei einem Charity-Event möglichst viel Geld einzusammeln. Wird dann auch um Geld gejasst?
Nein, es gibt einen Einsatz. Also man zahlt sowas wie ein Platzgeld oder ein Spielgeld von 25 Franken. Und diese Einnahmen sowie das, was gegessen und getrunken wird, das wird dann gespendet.
Und jetzt, wenn ihr dann Geld macht mit so einem Charity-Event, dann muss ja das Geld verwendet werden und ihr macht ja sicher nicht Millionen von Franken. Also müsst ihr euch gut überlegen, wo spenden, damit das Geld dann auch wirklich für einen guten Zweck benutzt wird. Wie geht ihr da vor?
Wir suchen sorgfältig kleinere Organisationen aus, die ganz aktuell Projekte am Laufen haben, die Unterstützung brauchen. Das sind alles kleinere Projekte, die dann auch mit eben weniger Geld viel anfangen können, wo wir sicher sind, dass es wirklich dorthin kommt, wo das auch gebraucht wird. Aktuell beim Charity-Jazz-Turnier sind das Schulen, das sind zwei Schulen in Serbien. Und es ist ein Projekt in Thessaloniki für gestrandete Familien, die eine persönliche Unterkunft organisiert kriegen.
Anna Radwila, Sie engagieren sich jetzt schon seit ein paar Jahren für Menschen in Not. Was motiviert Sie denn eigentlich?
Es ist eine gute Möglichkeit, etwas zu tun, um Menschlichkeit zu zeigen. Um hier Menschen eine Freude zu machen. Spielen macht Spaß und macht Freude und zeigt auch, dass man sich nicht nur über das Elend engagieren kann, sondern eben auch Spaß dabei haben kann, etwas, einen Tropfen auf einen heißen Stein zu bringen und dort wirklich was zu bewirken, wo es auch benötigt wird.
Ist es denn frustrierend, nur einen Tropfen auf den heißen Stein zu liefern, wenn man dann sieht, dass zum Beispiel beim Bund Entwicklungsgelder gestrichen werden, dass das Asylwesen doch einiges schiefläuft dort, wenigstens was so die humanitären Aspekte betrifft?
Natürlich ist es frustrierend, aber anstatt die Faust im Sack zu machen und sich zu empören, ist es, denke ich, besser, die Energie einzusetzen, um was zu bewirken, halt auf privater Basis, halt im kleinen Rahmen. Aber es ist unheimlich befriedigend, etwas tun zu können, etwas anzupacken. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir von unseren vielen Helfern und Helferinnen kriegen, die uns Essen bringen, die uns Kleider bringen, die uns Geld bringen. Wir sind alle froh, einen kleinen Beitrag leisten zu können.
Sagt Anna Radwila von Hilfspaket. Unter hilfspaket.ch, also auf Berndeutsch mit U statt L, gibt's mehr Infos und die Möglichkeit, sich am Charity-Jazz-Turnier von übermorgen Samstag anzumelden. Dort gibt's auch Infos zu weiteren geplanten Aktionen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 22. Juni. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann werfen wir einen kritischen Blick auf die Bewilligungspraxis für Demonstrationen in der Stadt Bern. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spar und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, seid ihr dabei gewesen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.